ist der ICF Basel Podcast.
Tickt's noch? Letzten Sonntag, für alle, die da waren, wir haben uns echt überlegt, wie tickt diese Zeit, die Gesellschaft, in der wir leben, wie tickt unser Leben? Und für alle, die nicht da waren, wir haben uns ein paar Experten angeguckt, Soziologen zum Beispiel, die uns versuchen zu erklären, warum haben wir alle immer zu wenig Zeit in einer Gesellschaft, die eigentlich von allen Gesellschaften am meisten Zeit haben müsste. Weil durch unsere Technik sparen wir ja vieles an Zeit. Und wo geht die gewonnene Zeit eigentlich hin? Und eine Antwort, die wir gefunden haben und die dann auch sehr, sehr gut mit der Heiligen Schrift übereinstimmt, ist: der Speed unseres Lebens, der saugt so viel Energie weg und der saugt uns auch und frisst uns die ganze Zeit weg. So ticken wir. Wir sind wie dazu verdammt, ein ewiges Leben vor dem Tod erleben zu müssen. Und wenn du nur dieses Leben hast, diese Zeit, dann packst du diese Lebenszeit voll mit einem Erlebnis nach dem anderen. So viel wie geht. Wie tickst du? Ich habe jetzt nochmal eine hochtourige Sequenz für euch vorbereitet. Und wenn die euch überfordert, dann will ich das. Ich möchte, dass die euch überfordert, dass ihr vor lauter Fragen, dass ihr diesen Spirit, in dem wir uns bewegen, diesen Speed hier auch nochmal mitkriegt. Also, entscheidest du nach der Logik des Erfolgs, in der alles daran gemessen wird, ob es etwas bringt? Gestaltest du deinen Tag nach der Logik der Effizienz, in der alles darauf geprüft wird, ob es der schnellstmöglichen Erreichung der Ziele dient? Denkst du nur noch in der Logik des Wachstums, in der sich alles immer weiterentwickeln muss und Stillstand Rückschritt bedeutet? Wählst du aus nach der Logik des Pragmatismus, in der immer nur das zählt, was schnellstmöglich umsetzbar ist? Behandelst du andere nach der Logik des Managements, in der jeder nach seinen Gaben eine bestimmte Aufgabe zur schnellstmöglichen Erledigung zugeteilt bekommt? Oder treibt dich die Logik des Erlebnisses, in der alles sofort verfügbar, sofort verstehbar und sofort genießbar sein muss? Eine Logik, in der das Warten, das Grübeln oder auch der Genussaufschub vergeudete Zeit ist? Oder tickst du in der Logik des Perfektionismus, in der alles an absoluten Maßstäben gemessen wird und in der du deshalb nie gut genug sein kannst und es auch nie gut genug hinkriegen kannst? Organisierst du dich in der Logik der Programme und Projekte, in der du immer pünktlich sein musst und deine Leistung punktgenau abrufen musst? Rotierst du in der Logik des Marktes und des Wettbewerbs, in der du dich immer häufiger neu erfinden, positionieren und durchsetzen musst, in der du schneller sein musst als die anderen, um etwas zu sein, um anerkannt zu sein und um etwas zu bekommen? Leitet dich am Ende die Logik der Angst, in der du alles kontrollieren musst, um bloß die beste Erlebnisoption wählen zu können, damit du auch nicht das Beste verpasst? Planst du in der Logik des Chronos, in der die Zeit für dich nur noch eine quantitative Größe ist, eine Ressource, die ja wegtickt und von der du deshalb immer nur zu wenig hast? Chronischer Zeitmangel. Wie tickst du? Ich ahne, dass Gott anders tickt. Ich möchte jetzt mit euch ein paar Momente investieren. Und wir nehmen uns ein bisschen Zeit und schauen uns an, wie das ist mit Gott und mit der Zeit. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, da bin ich mal gespannt auf den großen Bang am Anfang. Es werde Licht. Nicht schlecht. Für den Anfang nicht schlecht. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Was? Das war's jetzt schon? Abend, Morgen, erster Tag, Licht mehr nicht. Und dafür braucht Gott einen ganzen Tag. Und warum macht er eigentlich nicht weiter? Also, wenn Gott doch allwissend ist, dann kann er sich doch in seinem Gehirn oder was auch immer das da ist, da kann er sich doch die perfekte Welt ausdenken. Und wenn Gott dann allmächtig ist, dann kann er doch das, was er sich ausgedacht hat, auch in einem Nu, bäm, dahinstellen und verwirklichen. Da ward aus Abend und Morgen der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste Tag. Ich fasse es nicht. Der nimmt sich Zeit bei der Erschaffung der Welt. Spinnt der? Wie tickt der denn? Freunde, genau das ist der Clou. Wenn ihr den Schöpfungsbericht lest in der Heiligen Schrift, also der Anfang, dann müsst ihr euch total darüber wundern, dass Gott nicht im Bruchteil einer Sekunde alles erschaffen hat, wie es dann am Ende nach 7 Tagen dastand. Die große Message dieses Schöpfungsberichtes ist der Skandal, dass der ewige Gott sich Zeit nimmt, als er die Welt erschaffen hat. Und das bedeutet nichts anderes. Die Schöpfung ist nach dem ersten Tag noch nicht, was sie nach dem zweiten ist. Sie muss es auch noch nicht sein. Gott gibt dieser Schöpfung Zeit, damit die Schöpfung zu dem werden soll, was sie einmal sein wird. Und als der Mensch dann endlich im Garten Eden angekommen ist, also da braucht's auch eine lange Vorlaufzeit zu. Das war ein langer Anfangsweg von Gott, bis dass der Garten Eden parat war, bis der Moment gekommen war, wo der Garten den Menschen überhaupt erst aufnehmen konnte. Und als es dann so war, sagt Gott, und jetzt ist es sehr gut. Und dann heißt es von ihm, dass er etwas gemacht hat. Er hat eine erste Kreatur geheiligt. Heiligen bedeutet, dass Gott etwas ganz, ganz nah zu sich zieht. Und dass Gott etwas wie für sich auch reserviert. Und das ist etwas Besonderes. Das tastet er auch nicht an. Und das schenkt er dann auch als etwas Heiliges den Geschöpfen. Es heißt, dass Gott den 7. Tag geheiligt hat. In 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, am 7. Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft. Ich habe diesen Vers jahrzehntelang nicht gekannt. Als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, was ist das für ein eigenartiger Gott, der Atem schöpft, der ausruht. Übrigens, viele tausend Jahre später gibt es nochmal so ein Durchschnaufen Gottes. Da hängt Gott am Kreuz und da atmet er auch aus vor lauter Mühe, die ihn tot gemacht hat. Und der letzte Atemzug lautet auch, es ist geschafft. Es ist kein großes Geheimnis, wenn ich euch erzähle, dass diese Geschichte mit diesem Urgarten Eden und mit dieser heiligen Zeit, mit diesem 7. Tag, mit diesem Tag, wo Gott einfach mal da sein wollte, ohne zu arbeiten und wo er wollte, dass die Menschen auch einfach mal sind, keine Funktion ausfüllen, keine Ziele erreichen, keinen Gewinn maximieren, nicht etwas vorwärts bringen, einfach mal da sein, ausruhen. Und vermutlich auch die Schöpfung und den Garten so richtig anschauen und genießen. Ich erzähle euch kein Geheimnis, wenn ich sage, das Ding ist schiefgegangen. Der Mensch hat sich gegen diesen Garten entschieden. Der Mensch hat sich für ein hochtouriges, rasantes Leben entschieden, gegen den siebten Tag, gegen die heilige Zeit. Auf Deutsch gesagt haben wir gedacht, es wäre geiler, anders zu leben. Wir haben gedacht, wir würden etwas verpassen. Wir haben gedacht, wenn wir richtig Gas geben, dass wir dann so werden wie Gott. Was für ein großer Nachteil. Ich bin Mensch in der Fülle des Garten Edens. Nichts mangelt mir. Ich bin total happy. Aber irgendwie hat man uns die Lüge beigebracht, dass uns zum glücklichen Menschsein etwas fehlt. Ja, dummerweise bist du kein Gott. Und wir machen tagtäglich viele bescheuerte Dinge und führen uns auf wie die Göttinnen und Götter unseres Lebens auf dieser Erde. Wir haben es vergeigt. Aber der Abfall des Menschen von Gott bedeutet noch lange nicht, dass Gott von uns abgefallen ist. Und deshalb kannst du die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen auch erzählen, als der leidenschaftliche Versuch Gottes, diesen siebten Tag wiederzufinden und diese heilige Zeit wieder neu zu schenken, den Urgarten wiederherzustellen. Weil das war doch unser Auftrag, oder? Dass wir die ganze Erde in den Garten Eden verwandeln sollten. So hat es Gott es uns aufgetragen. Macht euch die Erde untertan. Und jetzt sorgt dafür, dass sich der Garten ausbreitet. Ein paar Highlights aus der Heiligen Schrift. Das war das Sklavenhaus. Das war dabei rausgekommen hier, ordentlich, hochtourig und so weiter und so wie wir wollen. Sklaverei, arbeiten, Tag und Nacht, Pyramiden bauen, Steine klopfen. Das war's. Und Gott kommt und sagt, Schabbat. Ich schenke euch diesen siebten Tag wieder, mein Volk. Ich befreie euch aus dem Sklaven- und Arbeitshaus Ägypten. Das lasst uns feiern. Schabbat. Und dann führt dieser Gott sein Volk weg aus Ägypten. Ja, er führt es durch die Wüste, aber auch in der Wüste macht er etwas Fantastisches. Er gibt den Auftrag, eine Stiftshütte zu bauen. Und dann sehen sie, wie seine Herrlichkeit, seine Gegenwart in diese Stiftshütte hineinkommt. Und Gott sagt, hier wohne ich, hier komme ich zur Ruhe. Mitten in der Wüste, auf eurer Wanderschaft, in ein Land, das gefährlich nach Garten Eden klingt. Da sind wir unterwegs hin, aber schon jetzt. Und viele, viele Jahre später hat Gott sein Volk tatsächlich zur Ruhe gebracht in diesem Land. Und dann lässt er sich einen Ruheort und einen Wohnort bauen, hoch oben auf dem Zion, der Königsberg. Der Herr hat Zion erwählt und es gefällt ihm, dort zu wohnen. So wie damals, am siebten Tag, das hat ihm auch gut gefallen. Dies ist die Stätte meiner Ruhe ewiglich. Hier will ich wohnen, denn das gefällt mir. Es ist leider auch kein Geheimnis, dass auch dieses Projekt mit dem Volk Israel, mit dem Exodus, mit dem Land, mit dem Tempel, mit dem Schabbat und so weiter, auch das ist schiefgegangen. Gott hat sich zurückgezogen aus diesem Tempel. Er hat es nicht mehr ausgehalten, weil sie ihn missbraucht haben, die Menschen. Und dann wird dieser Tempel geschreddert und geschleift, das Volk wird deportiert ins Exil. Von wegen. In einem Land, wo Milch und Honig fließen, einem Land, wo Gott zur Ruhe gekommen ist, wo Gott Wohnung genommen hat. Und wenn Gott in seinem Volk zur Ruhe kommt, dann kommt dieses Volk auch wieder zur Ruhe. Wenn Gott Wohnung nimmt auf dieser Erde, dann wissen wir, wo wir hingehören. Dann wissen wir, was es bedeutet, zu sein. Und dann setzt Gott noch mal eins drauf. Da kommt er selbst. Und die Wohnung, die er dann nimmt und baut, die ist er selbst, Jesus Christus. Er schlägt die Hütte auf in unserer Mitte. Und er sagt, wisst ihr, ich bin der neue Herr dieses siebten Tages. Ich bin der Herr der heiligen Zeit Gottes. Und wenn ihr zu mir kommt, werdet ihr diese verloren gegangene Ruhe wiederfinden. Ich kann euch vom Speed eures Lebens befreien. Ich kann diese versklavende und menschenverachtende Logik, die kann ich erledigen in deinem Herzen. Bei mir findest du Ruhe für deine Seele. Und es ist auch kein Geheimnis, dass wir immer noch so unterwegs sind. Auch ich, der ich an Jesus glaube, auch ich, der ich schon so oft erlebt habe, dass ich zur Ruhe komme bei ihm. Dass ich bei ihm weiß, wer ich bin. Dass ich bei ihm ahne, auf der anderen Seite des Todes geht mein Leben weiter. Ich muss jetzt noch nicht der sein, der ich sein will und sein werde. Es geht weiter. Gott gibt mir Zeit. Auch ich, der ich das so oft erlebe. Du auch. Und wir haben es immer noch nicht auf der Reihe. Und kurioserweise, gerade mitten in dieser Predigtserie, Gott hat Zeit und so weiter, habe ich extrem hochtourige Wochen hinter mir und war ziemlich erschöpft vor 3-4 Tagen. Und ich stelle mir die Frage, sag mal, Andi, kommst du noch mal zur Ruhe? Der Hebräerbrief kennt diese Frage auch. Und der Hebräerbrief beantwortet diese Frage und sagt, ja, Freunde. Gott ist dabei, einen ewigen Schabbat, diesen heiligen siebten Tag, ein für alle Mal aufzurichten. In Jesus hat er es unter Beweis gestellt, dass er es schafft. Und weil er es dort unter Beweis gestellt hat, können wir tatsächlich davon ausgehen, er wird es mit jedem von uns auch schaffen. Und dann macht er Johannes das große Bild auf und nimmt uns ganz mit ans Ende des Neuen Testamentes. Ja, der neue Himmel, die neue Erde. Und dann dieser Tempel, wo Gott wieder ganz neu wohnen will, wo er zur Ruhe kommt. Und in dieser Zwischenzeit leben wir. In dieser Zwischenzeit, wo Gott unter Beweis gestellt hat, ich schaffe es mit dir, wo aber noch sehr, sehr viel Unruhe, Speed und Hetze und rasender Stillstand ist. Aber wir gehen auf diesen Tag zu. Eines Tages, Leute, werden alle Uhren dieser Welt anders ticken, als sie bisher getickt haben. Eines Tages werden unsere Köpfe und Herzen mit einer Logik ausgestattet, die überbietet die Logiken, mit denen ich euch am Anfang hier überfahren habe. Eines Tages wird's kommen. Und jetzt möchte ich euch für die verbleibenden Minuten dieser Predigt für etwas gewinnen. Ich möchte auch in euch, in eurem Herzen diese Sehnsucht nach dieser heiligen Zeit, nach Ruhe, nach Wohnen, das möchte ich in euch wecken. Ich möchte euch einladen, habt ihr Lust, dass wir uns auf den Weg machen? Aber auf den Weg machen jetzt nicht, indem wir wieder sagen, Gott, verändere mein Leben, aber bitte sofort. Dass wir jetzt wieder anfangen und versuchen, uns zu verändern mit genau derselben Logik, mit der wir ja vor die Wand fahren könnten, mit der wir aus Schöpfern unseres Selbst zu einem erschöpften Selbst werden. Nein, bitte nicht. Jetzt möchte ich einfach nur sagen, lasst es uns einüben. Lasst uns ein paar zaghafte Dinge vielleicht einüben. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und auch Jesus, der nun wirklich vom Himmel gefallen ist, war auch kein Meister, der alles sofort drauf gehabt hat. Es heißt von Jesus tatsächlich, dass er zum Beispiel den Gehorsam seiner Liebe gegenüber dem Vater, den hat er gelernt durch das, was er aushalten musste. Jesus war ja kein funkferngesteuerter Roboter des Vaters und es lief sowieso alles so, wie es laufen musste. Jesus hat das gelernt. Wenn Jesus gelernt hat, wenn er geübt hat, dann haben wir allen Grund auch zu üben. So, jetzt ein paar Übungsvorschläge, die ich für euch vorbereitet habe. Es würde uns gut tun, die heilige Zeit wiederzufinden. Es würde uns gut tun, anstatt nur nach der Logik des Kronos zu ticken, dass wir den Kairos wiederentdecken. Kronos ist in der griechischen Mythologie ein eigenartiger Gott, der hat viele umgebracht. Ich glaube, er hat seinen Vater umgebracht, er hat seine Brüder umgebracht, bis auf einen. Das war Zeus, meines Erachtens, der da überlebt hat. Kronos, das ist die Zeit, die wegtickt. Die ist erbarmungslos, tickt diese Zeit weg. Ja, der Tag hat 24 Stunden, daran können wir auch nichts ändern. Das sind die Limits, die uns gesetzt sind. Aber jetzt gibt es auch einen Gott, der heißt Kairos. Kairos ist auch das griechische Wort im Neuen Testament. Wofür? Für den passenden Moment, für den gewichtigen Moment, für den Augenblick, wo ganz viele Dinge zusammenkommen und du stehst da und du denkst, so soll es sein, so kann es bleiben, so habe ich es mir gewünscht, alles passt perfekt zusammen. Das sind die Zeiten, das sind die Momente, wo die Zeit dann auch anders tickt. Da verlierst du auch dieses chronologische Zeitgefühl. Da begegnest du einem Menschen und es macht Klick und du lässt die Folgetermine schön sausen. Das Handy wird abgestellt. Und du bist ganz da, jetzt in diesem Moment, weil der ist gewichtig. Und du weißt haargenau, es ist das Beste, was du tun kannst, dass du dich jetzt aus dem Getriebe des Alltags ausklingst und dich diesem Moment einfach hingibst. Und pass mal auf, was dann passiert, wenn Gott mit dir solche Momente hat. Wenn ihr untereinander solche Kairos-Momente erlebt oder wenn du auf einem Spaziergang urplötzlich erlebst, so wie ich das neulich erlebt habe, kalt, regnerisch und hinten am Horizont reißt die Sonne auf und sie leuchtet in ein Tannenwäldchen meiner Heimat, wo ich gerade am Joggen war und ich musste stehen bleiben. Und ich musste einfach das anschauen und musste sagen, wie schön, dass es sowas für mich gibt. Und ich habe innegehalten und habe mich einfach wegnehmen lassen von dieser Stimmung, hat meinen restlichen Tag geprägt. Ich gebe euch ein Beispiel dafür, wie wir uns von einem rein quantitativen Erleben von Zeit, was da passiert, wenn das in Quality Time verwandelt wird, in Kairos Zeit. Es war Wochenende und meine Frau war weg. Sie hat ein Frauenverwöhnwochenende veranstaltet, da spielt sie dann Klavier. Tolle eigene Kompositionen, Arrangements und ich war verantwortlich für die Kinder. Und ich mache das wirklich gerne. Und ich mache das deshalb gerne, weil da kann ich endlich nochmal richtig Pommes machen. Aber an diesem Freitag habe ich gedacht, heute gibt's keine Pommes. Heute kocht der Papa richtig gut für seine Kinder. Und ich habe mich schon morgens so um 10:30 dann hingestellt, habe das alles vorbereitet und so. Und dann kamen die Kinder und dann kippte die Stimmung sofort. Ich hatte schon meinen Plan, wie das jetzt laufen könnte, hatte die ganzen Erlebnisoptionen mit meinen Kindern. Habt ihr Lust, Kart zu fahren? Wollen wir eine fantastische Wanderung machen oder dies oder jenes und so? Und es fing schon damit an, dass die Kinder gesagt haben, schmeckt nicht. Und ich dachte, sag mal, ich habe mir Zeit genommen hier für euch, habe gekocht. Es ist alles am Start und ihr verachtet das. Ich habe es ihnen auch gesagt. Ich habe ihnen gesagt, ich bin so enttäuscht, dass... Gut, und dann verlief der Nachmittag. Und die Kinder sind überhaupt nicht eingegangen auf meine Vorschläge. Ich habe gesagt, habt ihr Lust, das zu machen, das? Und die Kinder haben gesagt, oh nee, lieber chillen. Wenn ich dieses Wort von meinen Kindern schon höre, wenn das so weitergeht, werden die mal Geld verdienen mit chillen. Also ich war am Rotieren. Und dann war Abendessenszeit, der Jan-Erich war im Unihockey. Der war weg und ich war alleine mit meiner Tochter. Und meine Tochter hat wirklich eine musikalische Begabung und sie summt in der Endlosschleife immer wieder die Eingangsmelodie von Smetana, die Moldau. Habt ihr die Melodie? Es ist die hier, oder? Da, 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 di, da, 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 di, da, da, da. Oder? Nee, es ist eine andere. Da, di, da, 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 di, da, da, di. Ja, so geht's. Und dann strahlt von meiner Tochter etwas rüber zu mir. Und ich sag zu ihr, Lene, wollen wir uns das mal komplett anhören? Und sie sagt ja. Und ich lasse alles stehen, auf dem Tisch, Küche, Chaos, und wir verziehen uns ins Wohnzimmer. Und wir hören die Moldau. Und auf der CD waren noch weitere klassische Lieder. Und wir kuscheln uns auf die Couch und wir hören die ganze CD durch. Als die zu Ende ist, sage ich, sag mal, Lene, wollen wir noch weiter Musik hören? Lene, hast du Lust, dass wir mal ein paar Kerzen anzünden? Und die hatte so eine Häuserwand gemacht und da waren so Fenster drin aus Ton in der Schule und dahinter stellst du zwei paar Kerzen und dann leuchtet dieses Licht aus dieser Häuser, aus dieser Fassade, aus diesem Straßenzug haben wir aufgestellt und unser Wohnzimmer verwandelt sich in eine fantastische Atmosphäre. Die Sonne war schon untergegangen und wir holen die Decken und wir hören ein klassisch oder auch geistliches Stück nach dem anderen. So gegen 9 Uhr kommt der Jan-Erich wieder vom Uni-Hockey und normalerweise gibt's da immer Ärger. Der hat noch nicht kapiert, dass man sich danach duscht. Und er merkt, irgendwas tickt da anders. Ich muss ihm gar nicht sagen, dass er duschen soll. Er geht von selbst in die Dusche, kommt wieder und noch so mit halbnassen Haaren, da snaggelt er sich mit uns unter die Decke auf der Couch. Leute, wir haben gehört, wir sind eingeschlafen, wir sind alle miteinander eingeschlafen. Ein paar Stunden später, weil es so unbequem war da für mich, bin ich wach geworden. Ich gucke auf die Uhr, ich denke, das darf nicht wahr sein. Was ist das hier? Und ich stand in meinem Wohnzimmer vor meinen schlafenden Kindern und ich habe Gott dafür gedankt, dass es so etwas gibt. Und ich habe gedacht, wie bescheuert bist du, Andi? Das Einzige, was deine Kinder wollen, ist, sie wollen dich. Sie wollen nicht den Speed deines Lebens. Sie wollen nicht die Tonnen an Erlebnisoptionen, mit denen du sie überforderst. Sie wollen einfach nur mal ihren Papa haben, der sowieso die ganze Woche immer unterwegs ist und ihnen scheinbar vermittelt, ich habe wenig Zeit für euch. Es war gigantisch. Wir haben die gesamte Woche danach immer noch über diese Nacht miteinander gesprochen. Weißt du noch, Papa? Sensibilisiert euch für diese Momente und wenn ihr den Impuls bekommt, dann gebt nach und lasst alles andere mal los. Zweiter Vorschlag für euch heute Abend, werdet endlich mal wieder ein bisschen umständlicher. Was meine ich damit? Natürlich könnte ich mir mit einer entsprechenden Maschine per Knopfdruck den Kaffee rauslassen, ich nehme ihn in die Hand, to go, und ich gehe damit in mein Büro. Dort trinke ich ihn zu Ende, während ich schon die ersten E-Mails bereite und die Vorlesung für in einer Stunde komplett den letzten Schliff gebe. Kann ich machen. Ist manchmal auch richtig toll. Aber ich mache es bewusst anders. Ich verkompliziere mein Leben. Ich habe wirklich teilweise abgefahrene Rituale eingebaut. Warum? Weil ich weiß, wenn ich die einhalte, diese Rituale, das braucht zwar Zeit, aber es bringt mich zur Ruhe. Es fährt mich runter. Den Kocher anstellen und jetzt warten, weil mit kochendem Wasser Kaffee machen ist nicht gut. Das müssen so 92 Grad ungefähr sein. Und dann werden die Bohnen frisch gemahlen. Übrigens in einer Mahlmaschine, die hat mir meine Schwiegermutter geschenkt, die hat sie zur Verlobung geschenkt bekommen. Das Ding ist Kult bei uns in der Familie. Merkt ihr, das sind Jahrzehnte an Kaffeemaschinen. Ich hätte am liebsten so eine, aber die kommt irgendwann. Und dann mahle ich das und dann sehr kompliziert in den Filter. Da musst du ruhig werden, weil wenn du da zitterst, hast du echt ein Problem. Da brauchst du noch mehr Zeit, ja? Und dann geht der Kaffee runter und dann, das machen wir zum Frühstück, meine Frau oder ich, und manchmal auch mitten im Nachmittag eine kurze Pause. Und das hilft mir. Was hast du für Rituale? Wie gestaltest du deine Übergänge aus dem Bett ins Leben? Von deiner Freizeit hin zur Arbeit, von der Arbeit weg zu den Freunden. Führ da mal Rituale ein, werde ein bisschen komplizierter. Ich bin ein komplizierter Typ, weil alle Kommunikation bei uns im Haus, und da kann ich manchmal ein paar hundert Meter gehen, versuche ich immer durch persönliche Begegnung zu machen. Die Leute wissen, Andi hat voll Stress, wenn ich ihnen ins Nachbarzimmer eine E-Mail schicke oder eine Message oder sogar anrufe. Ich mache mir bewusst die Mühe im Arbeitsablauf und ich gehe und ich komme an und ich sage, hi, wie geht's dir? Könntest du mir an der Stelle helfen? Das macht für mich einen Unterschied. Ja, vielleicht noch einen Vorschlag. Die nächste Reise, die du machst, machst du einfach mal ohne Navi. Guck dir mal an, wo du gerade bist. Wenn du eine Wanderung machst oder eine Radtour oder mit dem Auto irgendwo hinfährst, guck dir mal an, wo du bist. Guck dir mal an, da ist der fette Berg. Wie hoch ist der? Wie sieht das da aus? Hier ist der Flusslauf. Da wird das Tal eng. Und dann orientier dich mal und du wirst feststellen, wenn du diesen Speed mal rausnimmst aus deinem Transport von A nach B, dann bist du wieder viel mehr in der Welt und du rasest nicht durch diese Welt und du wirst diese Welt wieder ganz neu kennenlernen. Ich kenne das Gebiet hier nördlich, auswendig. Ich weiß, wie es riecht. Ich weiß, wo die Schlaglöcher in der Straße sind. Ich weiß, wo mich im Sommer der kühle Bach im Schwarzwald abkühlt. Ich weiß das, weil ich mir die Mühe mache und ich schaue das an. Manchmal ist es nötig, dass ich mein Pulsmessgerät, mein Fahrradcomputer bewusst weglasse, weil ich mich entscheide, Andi, heute fährst du nochmal in der Welt und nicht einfach durch die Welt. Ich möchte euch dafür sensibilisieren, ja genau, sensibilisieren ist das richtige Wort. Oh, und der Speed unseres Lebens führt dazu, dass unsere Empfindungen so verrohen. Wir brauchen immer heftigere Impulse, damit wir noch was empfinden in unserer Zeit. Hatte letzte Woche Kindergeburtstag. Da waren die Mädels richtig cool drauf. Wir waren im Hochseilgarten. Es war toll. Ja, ich liebe es, Gas zu geben, auch mit anderen. Und dann hat sich das immer mehr gesteigert. Und dann wollten sie, dass ich in allen möglichen Posen von ihnen ganz viele, sie nannten es, geile Bilder mache. Ich könnte 500 Bilder machen und ich knall die denen hinterher mit einer Dropbox und sie gucken sich das an. Aber nicht ein einziges Bild, nicht eine sensible, empfindsame Empfindung hätte sich in ihrem Herzen festgesetzt oder in ihrem Kopf, in ihrer Erinnerung. Nichts. Und deshalb habe ich dazu ein paar Mädels gesagt, hey Leute, kommt, jetzt hör mal auf mit diesem blöden Foto machen. Jetzt guckt euch mal an, habt ihr gesehen, was das für ein gigantisches grünes Licht hier ist? Habt ihr gerochen, wie der Wald riecht, die Blüten? Wir müssen unseren Kindern das wieder beibringen und wir müssen es uns selber auch wieder beibringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das bringt uns zur Ruhe, das bringt uns wieder zurück in die Welt, aus der wir uns entfremdet haben. Zum Schluss noch ein Vorschlag. Widersteh vielleicht mal in der nächsten Woche der Versuchung, sofort den Problemlösungsbutton zu drücken. Wir ticken heute so, Problem muss sofort beseitigt werden. Manchmal ist das auch wichtig, ganz klar. Das muss sofort gelöst werden. Aber wir sind getrieben von einer pünktlichen Problemlösungsmentalität. Nur ein Beispiel, die neueste Partnerforschung hat gezeigt, für gute, gelingende Partnerschaften und Liebesbeziehungen ist es sehr, sehr wichtig, dass man nicht immer über alle Probleme sofort miteinander redet. Nichts dagegen, dass, nicht als Entschuldigung, dass wir Männer oftmals wirklich zu wenig reden, aber es gibt auch was Gutes, dass wir Dinge auch mal aushalten und wir als Männer und Frauen auch mal Probleme auf unser Herz nehmen und mal gucken, ob sich mit der Zeit vielleicht ein Lösungsweg eröffnet. Oder vielleicht erledigt sich das Problem auch, weil du in deinem Speed mal wieder völlig übertrieben wahrgenommen und reagiert hast. Und bist überhaupt nicht mehr real. Mann, get alive, ja? Und dann zeigt sich vielleicht ein Weg. Da wächst vielleicht etwas, was auch nur wachsen kann. Das meiste, was wächst in unserer Welt, macht keinen Lärm, wenn es wächst. Ich finde das etwas sehr, sehr Schönes, von Menschen begleitet zu werden, die mir auch immer mal wieder sagen, ja, Andi, jetzt, komm, halt das mal aus. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum hat sich Gott so eingelassen auf Zeit? Warum hat Gott etwas, was wir nicht haben? Er ist doch der Ewige. Ewigkeit bedeutet doch eigentlich Zeitlosigkeit, oder? Nein, ich glaube nicht, dass Ewigkeit Zeitlosigkeit bedeutet. Warum hat Gott sich darauf eingelassen, dass er dich, als er dich geschaffen hat, dass er dir Zeit geschenkt hat, damit du eines Tages das bist, was du sein wirst, das kannst, was du jetzt noch nicht kannst, das drauf hast, was du jetzt noch nicht drauf hast, eines Tages das unter den Füßen hast, was du jetzt noch nicht unter den Füßen hast. Gott hätte sich eine Menge Ärger ersparen können. Er nimmt sich Zeit und er gibt dir Zeit, weil er dich als Liebender will. Als Liebhaberin will er dich. Und das bedeutet, er kann dein Leben nicht einfach so beschleunigen, wie er das will. Er kann da keine Zeitsprünge machen. Er konnte dich nicht so schaffen, dass du da schon vollendet bist. Er ist gnädig und barmherzig mit dir, geduldig. Er ist gütig mit dir. Er schenkt dir Zeit, damit du in deinem Maß, in deinem eigenen Tempo, so wie das für dich auch passt, dass du dich da weiterentwickelst. Ich möchte diese Predigt abschließen und ich möchte mir Zeit nehmen mit ein oder zwei anderen Menschen. Wenn du gerne Whisky trinkst, bist du jetzt mein Mann oder meine Frau. Wer trinkt gerne Whisky? Ich sehe euch nicht. Ein oder zwei Leute, die wirklich gerne Whisky trinken, dürfen jetzt hier nach vorne kommen. Ich möchte gerne mit euch ein paar Momente einen grandiosen Whisky genießen, den ich vom ICF Basel geschenkt bekommen habe. Hey, kommt hoch. Ein oder zwei Leute. Da kommt jemand. Komm. Auf geht's. Wieso mache ich diese Übung hier? Es ist für mich gar keine Übung. Ich sage euch, ich bin so froh, dass die Predigt jetzt gleich vorbei ist. Hier, das ist er. Aus der Warrior Series von der nördlichsten Distillerie der Welt, Highland Park. Setzt euch. Oh, da kommt noch einer. Wir können ja Zeit wirklich nicht fassen. Wir können ja Zeit nicht eintüten, konservieren. Die Zeit ist ja was ganz Eigenartiges. Und für mich ist das auch so ein Ritual. Und ich möchte jetzt bewusst sagen, es gibt Leute hier, die sind vom Blauen Kreuz. Nein, das ist mir jetzt echt ernst. Es gibt Leute hier, die sollten das, was ich schaffe, sollten die nicht tun, weil die eben nicht in der Lage sind, Alkohol zu genießen. Wenn du Alkohol genießen kannst, bist du nie suchtgefährdet. Ich war in meinem Leben noch nie betrunken, aber ich genieße Alkohol ab und zu mal. Und das hier ist jetzt einer, es ist sündhaft teuer, das Ding. Ich habe ihn geschenkt bekommen hier vom ICF von Manuel Schmid letztes Jahr. Ich trinke den mit ausgewähltesten Freunden. Und ich habe gedacht, heute ist das ein heiliger Moment für mich und ich bin so froh, dass ihr beide hier seid. Und ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber ich schätze, der wird mindestens 25 bis 30 Jahre alt sein, weil so, wenn ein Whisky so teuer ist, dann ist er so. Und was? Ja, komm, doppelten, oder? Du bist extra, ja klar, wenn du es auf dem Bein nicht mehr schaffst, dann fährst du Fahrrad. Aber das ist Time in a Bottle für mich. Hier stecken Jahrhunderte an Distilleriekunst drin. Rausfinden, wie der Whisky mit dem Eichefass reagiert. Experimentieren. Hier steckt Weisheit drin. Wenn das stimmt, dass der 25 bis 30 Jahre alt ist, dann hat das Ding ja Zeit gebraucht ohne Ende, um genau das Vollendete zu werden. Das ist Creation at its best. Das ist Creation in a Bottle. Das ist der Wind von Schottland, der Sturm, das Meer, das Salz. Das ist hier alles drin. Und jetzt freue ich mich. Kommt, lass uns das mal probieren. Up your Trossex, Bateard Whisk, Wasser des Lebens. Genießen könnte auch etwas sein, was wir wieder neu einüben. Und wenn wir dieses Genießen wieder einüben, wird auch das uns helfen, den Speed unseres Lebens vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu durchbrechen. Und euch beiden wünsche ich das, einfach weil wir uns auch jetzt hier so persönlich begegnet sind. Ich wünsche euch das wirklich, dass ihr das so entdeckt für euch. Und dass Gott in unser aller Leben mit reinkommt. Ihr dürft hier noch sitzen bleiben und ich bringe jetzt die Predigt hier noch zu Ende. Jetzt kommt noch mal eine ganz hochtourige Sequenz. Wisst ihr, die ist echt krass. Das ist ein Text, den habe ich in Stunden und Stunden und stundenlanger Arbeit immer weiter entwickelt. Warum? Ich habe mich gefragt, wenn die Soziologen und Psychologen und wenn die Mediziner uns sagen, wir werden immer kränker in unserer Gesellschaft, weil wir so wenig Zeit haben, weil wir so hochtourig leben und unterwegs sind. Da habe ich gedacht, woher kommt das? Eigentlich ist ja diese Sehnsucht nach mehr Zeit und nach Ruhe und ich möchte endlich mal irgendwo nur sein und keine Funktion und keine Leistung ausfüllen müssen. Das ist doch eigentlich die Sehnsucht nach dem verlorenen Urgarten Eden unseres Lebens. Das ist doch eigentlich die Sehnsucht nach diesem ominösen siebten Tag. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese Sehnsucht nach dem Urgarten unseres Lebens sich genau darin ausdrückt, dass wir hunderte von Gärten angelegt haben und wir machen wie wild mit den Gärten rum. Und dann habe ich das hier geschrieben. Das ist der Text. Und den dürft ihr jetzt nochmal genießen, wenn ihr wollt. Gärten ohne Ende. Für Vegetarier den Tiergarten. Für die Exoten den botanischen Garten und für überforderte Eltern den zoologischen Garten. Für die Zaghaften den Vorgarten und für die Profis den Großgarten. Für die Fleischesser den Gemüsegarten und für die Genießer den Obstgarten, für die Feinschmecker den Kräutergarten. Für die Messis den Wildgarten, für die Perfektionisten den Ziergarten, für die Hatten den Steingarten und für die Loser den Flaschengarten. Für die Chaoten den Irrgarten und für die Plattgemachten den Alpengarten. Für die Besinnlichen den Klostergarten, für die Gestressten den Stadtgarten, für die Robusten den Baumgarten, für die Adrenalin-Junkies den Kurgarten, für meine Mama den Blumengarten und für die Verliebten den Schlossgarten und für meine Frau den Rosengarten. Wer mag wohl in den Lustgarten gehen? Und was finden die an ihren Schrebergärten? Jedenfalls für die Schaffer den Nutzgarten, für die Extremen den Klettergarten, für die Ökos den Solargarten, für die Mutlosen den Hochseilgarten, für die Hitzköpfe den Eisgarten, für die Rebellen den Anzuchtgarten und für die Streithähne den Nachbargarten. Und wer jetzt immer noch nicht genug hat, steigt auf den Dachgarten oder chillt im Wintergarten. Früh übt sich das alles im Kindergarten und wir lassen ausklingen im Biergarten. Wir sehen uns in den Gärten Gottes.